Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.
Vielleicht ist eine meiner Stärken, dass mir die Kinder mehr am Herzen liegen als das Fach. Dann habe ich eine mini-kurze Bewerbung geschrieben, noch mit unserem ganz schlechten Drucker, das war alles gestreift, und habe gedacht, die melden sich sowieso nie. Wir erwarten, dass sie ein Leuchtturm des Faches werden in Deutschland. Wenn Zensuren vergeben werden, dann bitte in allen Fächern. Wenn ich Ruhe sage, dann drang das natürlich durch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Damit Sie uns besser kennenlernen, sprechen wir ja Monat für Monat mit Angehörigen der Musikhochschule. Und heute freuen wir uns auf Professor Gero Schmidt-Oberländer.
Hallo!
Jetzt muss ich ausholen, Professor für schulpraktisches Klavierspielen, zudem Direktor vom Institut für Musikpädagogik und Kirchenmusik, Musiker, Lehrbuchautor, Bigbandleiter, viel im Ehrenamt tätig. Also ich fasse mal kurz zusammen, eine ziemlich lange Liste von Hobbys, oder?
Ja, also kochen, wandern, lesen und Sport treiben.
Sport wann?
Sport treiben, ja morgens früh. Ich bin oft so um 5:30, 6 unterwegs auch und renne meine Bahnen.
Bevor wir so richtig anfangen, müssen wir noch eine kleine Sache klären. Prinzipiell wird ja hier jeder und jede gesiezt, aber A, kennen wir uns schon seit dem Studium und B, meine ich mich zu erinnern, dass es niemanden an der Musikhochschule gibt, der dich siezt, oder?
Wenige, ja.
Ist das Duzen denn für den Lehrerberuf gut? Also ist das gut, wenn die Schüler einen duzen?
Naja, es ist natürlich schon so, als ich Lehrer war an der Schule, habe ich eigentlich niemanden geduzt, außer ein Nachbarskind, was mich eben aus anderem Kontext kannte.
Und wie stehst du dem heute gegenüber?
Ich glaube, das ist schon nochmal was anderes zwischen erwachsenen Lehrern und Kindern oder eben zwischen erwachsenen Menschen. Es hat sicher bei mir auch damit zu tun, dass ich relativ jung war. Ich war, glaube ich, 32, als ich hier anfing und hatte zum Beispiel 2 Studierende, die älter waren als ich. Da war ich noch sehr nah dran vom Alter her. Jetzt merke ich zunehmend, dass Studierende im ersten Semester noch ein bisschen Probleme haben mit dem Du und dem Gero. Aber das legt sich sehr schnell.
Im Klassenzimmer wird dann gesiezt, im Podcast jetzt geduzt. Du darfst dich einmal vorstellen mit einem Musikbegriff der Wahl. Das machen wir immer am Anfang des Podcasts. Was beschreibt Gero Schmidt-Oberländer am besten? Das kann ein Instrument sein, das kann ein Tempobegriff sein. Was ist es bei dir?
Oh, Allegro, weil das italienische Wort für Laufen ist. Und ich laufe gern und ich bin eher ein ungeduldiger Mensch, der sich immer freut, wenn eine Gremiensitzung stringent geführt wird und läuft. Also bei mir soll es immer laufen.
Und morgens beim Joggen auch? Also erste Laufrunde Allegro?
Ja, und dann mal ins Presto gehen oder so.
Erinnerst du dich eigentlich, wann du das erste Mal so mit Musik in Berührung kamst?
Ja, die allererste Erinnerung, die ich mit Musik habe, ist eine familiäre natürlich. Es stand ein riesiges, altes, schwarzes Steingräberklavier bei meiner Oma im Haus und wir wohnten damals noch bei ihr und da habe ich meine ersten Versuche gemacht und war ganz stolz, dass ich alle meine Entchen mit einem Finger spielen konnte.
Und wann hast du angefangen, Musikschulunterricht zu nehmen?
Ich war 7 Jahre alt, da haben meine Eltern dann gesagt, der Junge muss Klavierunterricht bekommen, der sitzt ja nur am Klavier. Ich habe wirklich viel gespielt, aber halt immer dieselben Lieder. Und dann hatte ich großes Glück und bekam in Bayreuth bei einer sehr jungen Klavierlehrerin, ich war ihr zweiter Schüler, sie kam gerade vom Konservatorium, bekam ich Klavierunterricht und bin dann auch die 13 Jahre, die gesamte Schulzeit bei ihr geblieben. Das war wirklich eine gute Schule.
Gibt's etwas, was dich besonders begeistert hat am Unterricht damals?
Ja, also diese Klavierlehrerin Helene Schmidt hieß die, die hat mir viel Freiraum gelassen. Die hat gemerkt, dass ich gerne improvisiere und hat mich dann auch eben nicht nur aus der Klavierschule diese Stückchen spielen lassen, sondern auch gesagt, erfinde selber welche und hat das immer, immer befördert. Und das hat mich dann auch quasi über die Pubertät rübergerettet, wo ich dann anfing, mich so für Jazz und Boogie-Woogie und sowas zu interessieren, dass sie mich das hat machen lassen und nicht, wie ich es von anderen Mitklavierschülern, die bei anderen Lehrerinnen waren, gehört habe, das verdirbt den Anschlag und das macht das Klavier kaputt und so. Und das war überhaupt bei ihr nicht so. Und das hat mich, glaube ich, da drüber gerettet.
Klavier-Solo, das eine. Du leitest aber heute auch eine Big Band, die der Schulmusik, die Schumu-Big Band. Hast du früher schon in Kombos gespielt?
Ja, dann später in der Schulzeit hatten wir so eine kleine Band es waren 2 Gitarristen und Klavier, eigentlich eine blöde Besetzung. lauter Akkordinstrumente, aber wir haben mit großem Vergnügen stundenlang Blues gespielt. Aber ich bin auch in einer ganz anderen Richtung unterwegs gewesen. Ich habe, seit ich 13 war, Orgelunterricht auch gehabt und habe dann die D- und die C-Prüfung, also diese Prüfung für Kirchenmusiker im Nebenamt gemacht, dann noch zur Schulzeit. Und das war für mich auch eine große Bereicherung, weil auch da ging es ja viel um Improvisation.
Okay, also die Musik spielte eine große Rolle. Gab es denn noch eine Alternative oder kam gar nichts anderes in Frage?
Doch. Es kam eigentlich dadurch, dass ich direkt nach dem Abitur musste man, oder kurz vor dem Abitur sogar, musste man zu unserer Zeit noch zur Musterung, ob man bundeswehrtauglich ist. Und ich wurde zurückgestellt, weil ich viel Allergien habe. Und das war für mich aber überraschend und ich dachte dann nach dem Abitur, was mache ich denn jetzt? Und habe die Bereiche, wo ich mich gerade dafür interessiert habe, angewählt und habe dann in Freiburg angefangen, Musikwissenschaft, Ethnologie und Griechisch zu studieren. Altgriechisch, weil ich das als Leistungskurs hatte. Und im Laufe dieses einjährigen Musikwissenschaftsstudiums lernte ich einen Schulmusiker kennen, mit dem ich dann viel vierhändig gespielt habe und der mich überredet hat, doch mal die Aufnahmeprüfung zu probieren. Und diese Begegnung, dem bin ich heute noch dankbar, dass er mich sozusagen in die Musikhochschule gelockt hat und nach kurzer Zeit wusste ich ja, das ist es.
Du bildest ja angehende Musiklehrerinnen und Lehrer aus. Erinnerst du dich noch an deinen Musikunterricht an der Schule?
Der weiterführenden Schule, das war ja in Bayreuth, also in Bayern, da waren alle Musiklehrer sehr gute Klavierspieler und sehr gute Geigenspieler und waren total klassisch ausgerichtet und wir haben in Klasse 5 und 6 zwei Sachen gemacht. Wir haben Lieder gesungen und wir mussten alle Tonleitern und Kadenzen aufschreiben. Das Liedersingen hat Spaß gemacht und das andere war sehr langweilig. Und dann ab Klasse 7 ging es eigentlich nur noch um Musikgeschichte. Also der Freischütz, die Moldau, die Sinfonie, die Sonatensatzform und so. Und das wurde halt auswendig gelernt und dann wiedergekäut. Und gerade die, die mit Musik gar nichts am Hut hatten, für die war das einfach gefühlt Zeitverschwendung, dieser Unterricht.
Ich meine, jetzt arbeitest du ja schon seit über 20 Jahren mit Kolleginnen und Kollegen an der Verbesserung des Musikunterrichts. Kannst du irgendwas aus deinem Musikunterricht von früher mitnehmen, wo du sagst, ja, das war gut, das wünsche ich mir heute auch wieder?
Oh, das fällt mir schwer, weil ich ja seit 25 Jahren mit vielen Kollegen an der Verbesserung des Musikunterrichts arbeite. Und ich glaube, der Musikunterricht, den ich genossen habe, der bestand wirklich nur, außer vielleicht in den ersten Jahren, aus den Aspekten Notenschreiben, was aber nichts mit wirklich einer echten Musiklesekompetenz zu tun hatte, sondern das bestand aus Abzählen von Linien und dann eben das Wiederkäuen von Wissen über Musik. Und das Lernen von Musik selber, das fand überhaupt nicht statt. Und das ist was, was heute eben in den Schulen sich massiv geändert hat, dass eben erst das Lernen von Musik kommt und dann auch auf dieser Basis das Lernen über Musik. Und insofern fällt es mir schwer, was zu finden, außer dass mein Musiklehrer ein sehr netter Mensch war, ein humorvoller, ja.
Ja, na immerhin.
Ja, genau.
Du hast dich dann dazu entschieden, Musik zu studieren in Freiburg, Trossing und es ging dann auch nach Schweden.
Ja, Stockholm war für mich vielleicht das schönste Jahr meines Studiums, weil ich da ganz viel Freiheiten hatte und ich hatte im Laufe des Studiums oder eigentlich schon kurz vor dem Schulmusikstudium, schon in dem ersten Jahr Musikwissenschaft, bin ich zufällig in einen sehr guten Chor geraten und habe meine Leidenschaft fürs Chorsingen und dann auch Chordirigieren entdeckt und dann habe ich überlegt, wo in der Welt kann man denn beim Chordirigieren noch mehr lernen und weitere Perspektive bekommen und da haben alle gesagt Schweden und dann habe ich mich da beworben ins Blaue hinein und hatte das Glück, eben ein Jahr noch sein letztes Unterrichtsjahr bei dem großen Erik Eriksson studieren zu können. Das war so der Leonard Bernstein des Chordirigierens. Also alle großen Chordirigenten damals und zum Teil auch noch heute haben zumindest Meisterkurse bei ihm gemacht oder bei ihm studiert. Also er war ein wahnsinniger Katalysator, insbesondere für neue Chormusik. Und da habe ich ein ganz tolles Jahr verbracht, habe in 5 verschiedenen Chören gesungen und Schwedisch gelernt, ja, aber vor allem eben die Chormusik, vor allem des 20. Jahrhunderts kennengelernt, die mir noch nicht so vertraut war. Das war also sehr, sehr bereichernd dieses Jahr.
Wenn es um die Standards an deutschen Schulen geht, dann schielt man ja immer wieder nach Schweden oder die skandinavischen Länder. Ist es besser dort?
Na gut, also da hab ich eher spätere Eindrücke, als ich schon hier Professor war. Im Studium habe ich wenig mit der Schule in Schweden zu tun gehabt. Ich war Student und ich war vor allem in der Chorszene da unterwegs und an der Hochschule. Aber als ich hier dann in Weimar ankam, war ich zum Beispiel mal als Gastdozent in Helsinki und habe auch Schulen besucht und das ist natürlich ein sehr, also nicht völlig anderer Unterricht als bei uns, aber doch ein, im Musik. So war es damals schon so, wie wir es jetzt in Deutschland flächendeckend haben, nämlich dass das gemeinsame Musizieren im Zentrum des Musikunterrichts steht. Und da habe ich in den ersten Jahren da in Helsinki oder auch Stockholm sehr, sehr viel gelernt, als ich hier schon unterrichtete.
Wenn wir in der Biografie von dir ein bisschen weiterschreiten, wir sind am Ende des Studiums, du hast Musik studiert, also Schulmusik, Chor dirigieren und Jazz. Und nun? Was nun, lieber Gero?
Ja, das war relativ einfach, denn kurz nachdem ich mein Staatsexamen fertig hatte, eröffnete mir meine damalige Freundin, dass wir ein halbes Jahr später unser erstes Kind bekommen werden. Und als Jazzmusiker oder auch als Chorleiter eine Familie zu ernähren, wenn man kein Weltstar ist, ist nicht so einfach. Und deswegen war von vornherein klar, ich werde in die Schule gehen. Und ich hatte auch wirklich Lust drauf. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also 3 Wochen nachdem mein Kind auf die Welt kam, stand ich das erste Mal dann im Referendariat vor der Klasse. Viele sagen Referendariat, oh Gott, das Grauen hat einen Namen. Aber für mich war das eher entspannt, weil meine Prioritäten ganz woanders lagen, nämlich in der Familie. Und so konnte ich relativ entspannt da mein Referendariat abhandeln.
Jetzt bereitet man in Weimar ja sehr praxisorientiert die Schulmusikerinnen und Schulmusiker auf den Schuldienst vor. Fühltest du dich nach dem Studium bereit, 30 Kinder zu unterrichten?
Teils, teils. Also was wir nicht hatten, war ein Praxissemester wie hier in Weimar. Und wir hatten nur eine Veranstaltung, die hieß Micro-Teaching, wo wir kleine Unterrichtseinheiten mal in der Klasse ausprobieren konnten. Aber immerhin, das war nicht in allen Hochschulen üblich. Und ja, was sagen wir mal, die praktischen Skills betrifft, muss ich sagen, nein. Wir hatten kein schulpraktisches Klavierspiel. Wir hatten Partiturspiel und Generalbass. Und wir hatten alles das, was in den Bereich populäre Musik geht, auch überhaupt nicht. Aber wir hatten den damals wegweisenden Didaktikprofessor Wilfried Grun, der für mich wirklich immer noch ein großes Vorbild ist und ein visionärer Mensch war. Der hat den Edwin Gordon, der eben sozusagen den Grundstein gelegt hat für mit seiner Music Learning Theory für den aufbauenden Musikunterricht, für den ich auch stehe, der hat den Gordon nach Deutschland geholt und hat sozusagen den Musikunterricht vom Kopf auf die Füße gestellt. Und ich habe von Anfang an schon im Referendariat und dann als junger Lehrer nach Gruns und Gordons Ideen meinen Unterricht gestaltet, nämlich vom Musikmachen ausgehend zu einem Können und dann zu einem Wissen zu kommen. Und das war für mich insofern ja vom Überbau her exzellent, von den praktischen Skills so mittel.
Und haben dich die Kinder sofort akzeptiert als Junglehrer?
Ja, zum einen liegt es natürlich daran, dass ich ein Mann bin. Das soll jetzt nicht abwertend gegenüber Frauen und Lehrerinnen gemeint sein, aber ich bin groß, habe eine tiefe Stimme und wenn ich Ruhe sage, dann drang das natürlich durch. Und ich hatte aber auch Spaß und ich habe, glaube ich, vielleicht ist eine meiner Stärken, dass mir die Kinder mehr am Herzen liegen als das Fach. So wie ich es bei den Studierenden auch so versuche zu handhaben.
Also das scheint ja so ein bisschen, als ob der Lehrerberuf genau der richtige Job gewesen ist. Dennoch kam ja dann irgendwann Weimar. Wie kam es dazu?
Ich habe direkt eigentlich schon immer im Referendariat hatte ich einen Lehrauftrag für Popularmusik an der Katholischen Fachhochschule und dann eben direkt nach dem Referendariat fragte mich jener Professor Grun, ob ich nicht einen Lehrauftrag für schulpraktisches Klavierspiel übernehmen wollte. Das habe ich 3 Jahre gemacht, während ich schon an der Schule war. Das ist wieder so ein Moment, wie das, was ich vorhin gesagt hatte mit dem Studenten, der mich überredet hat, Schulmusikaufnahmeprüfung zu machen. Da bin ich meinem damaligen Prof Helmut Lörscher sehr, sehr dankbar, dass er mich auf diesen Aushang aufmerksam gemacht hat. Am Schwarzen Brett in Weimar ist eine Professur Schupra zu vergeben. Und er sagt, da war ich mal bei so einem Wettbewerb, das ist eine schöne Stadt, probier's doch mal. Und ich habe dann ein bisschen gezögert und dann habe ich eine mini-kurze Bewerbung geschrieben und noch mit unserem ganz schlechten Drucker, das war alles gestreift, dahin geschickt und habe gedacht, die melden sich sowieso nie. Und dann haben die mich eingeladen und ich sah die Anforderungen, die da gestellt waren, alles vom Blatt und also fast wie im Wettbewerb die Anforderungen. Und dann habe ich kurz gezögert und habe gedacht, nee, ich sag ab, das kann ich nicht. Und dann habe ich mir doch einen Ruck gegeben, habe gedacht, na gut, also jetzt übe ich nochmal 2 Monate, bis das diese Vorstellung ist. Und dann bin ich mit dem Ziel hingefahren, mich nicht zu blamieren und mal so in eine andere Hochschule reinzuschnuppern. Und dass das dann was geworden ist, da war ich selbst der Überraschteste. Also die Intention war nicht, ich muss unbedingt diese Stelle bekommen, sondern ich war wirklich sehr gerne an dieser Schule in Nordbaden, es war so ein Kreisgymnasium, war ich Musiklehrer und ich bin wirklich auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge da weggegangen, weil mir die Schüler da und das Kollegium und der Standort, das lag mir alles schon sehr am Herzen und also ich bin nicht weg, weil mich was gestört hat. Aber wenn man so ein Angebot bekommt, dann schlägt man das natürlich nicht aus.
Das ist richtig. Seit 96 bist du jetzt Professor in Weimar. Wie war damals dein erster Eindruck von Weimar?
Na, der allererste Eindruck war ja das Vorspielen und Vorunterrichten im Hochschulgebäude am Palais. Und das wurde gerade renoviert. Also ich hatte den Eindruck einer Baustelle. Ich war in einem Vorbereitungsraum, der überall mit Malerfolien verhängt war und durfte da an einem Flügel mich warm spielen. Und dann kam ich ins Dachgeschoss. Das ist der heutige Ensembleraum. Das sah wirklich noch richtig oll aus. Und da war dann meine Vorstellung. Und da hat sich natürlich einiges getan, aber es gibt, also mein Unterrichtsraum, das war tatsächlich der Vorbereitungsraum damals, der ist seither nicht wirklich renoviert worden. Also die Farbe ist immer noch dieselbe, nur dass alles etwas angeranzt ist.
Und Weimar grundsätzlich, also schon mal früher da gewesen?
Ich war tatsächlich schon mal vorher in Weimar. 1986 haben wir von Freiburg aus mit der Orgelklasse eine Exkursion gemacht nach Leipzig. Das war sehr abenteuerlich, aus dem Westen kommend, also dass wir da überhaupt alle hin durften. Und da haben wir dann einen Tag oder einen halben Tag auch in Weimar verbracht. Und das Ganze fand im Anfang März statt. Und Leipzig war grau, braun, dreckig. Und Weimar war der einzige Farbfleck auf der ganzen Reise durch die für uns aus dem Westen kommenden sehr, sehr graubraune DDR. Und da hatte ich eben auch die Erinnerung, die positive Erinnerung dran. Ich glaube, wenn die Professur in Leipzig ausgeschrieben gewesen wäre, hätte ich mich möglicherweise gar nicht beworben. Aber Weimar hatte ich ein bisschen positive Erinnerung. Und das bewahrheitete sich auch, als ich dann hier anfing. Es ist natürlich ganz anders als heute. Es war maximal ein Drittel aller Häuser irgendwie saniert. Aber wenige Jahre später kam ja dann das Kulturstadtjahr 99. Und da war dann plötzlich, also vorher ein Jahr nur Baustelle überall und dann war die ganze Stadt Schmuck. Und sah ein bisschen aus wie Disneyland dann, weil alle Häuser richtig schick waren.
Dann versetzen wir uns mal in die Lage. Also da wird man mit 33 Jahren Professor für schulpraktisches Klavierspiel in Weimar. Das macht doch was mit einem, oder?
Klar, klar, natürlich. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat nichts mit mir gemacht. Aber zunächst mal war es eine große Ehrfurcht vor der mit dem Titel verbundenen Aufgabe. Also auch diese Bedenken, kann ich die Erwartungen erfüllen, die an mich im Zusammenhang mit dieser Stelle geknüpft werden. Es ist ja schon was, ich war vorher Studienrat an einem Kreisgymnasium, dann plötzlich Professor an der Hochschule, wo dann eben große Namen schon unterrichteten und dann, ja, der damalige Rektor sagte, ja, wir erwarten, dass Sie ein Leuchtturm des Faches werden in Deutschland und so. Und das war natürlich sehr unnett von ihm, das sozusagen, weil das mich wahnsinnig unter Druck gesetzt hat. Und es hat schon mehr als 3 Semester gedauert, bis ich so das Gefühl hatte, ja, ich bin richtig hier, ich kann das gut unterrichten und ich muss mich auch nicht schämen, weil ich nur Klavierspieler und kein Pianist bin, sondern wurde zunehmend stolz darauf, dass ich eben Klavierspieler bin und dass ich den großen Unterschied zu Pianisten auch sehe und bis heute betone.
Bist du dann direkt nach Weimar gezogen? Also
ich bekam 95 schon eine Vertretungsprofessur und habe die dann, das war eine halbe Vertretungsprofessur, weil ich gesagt habe, ich möchte in meiner alten Schule noch den Leistungskurs, den ich angefangen hatte, zum Abitur führen und bin dann ein Jahr gependelt zwischen, es war immer 5 Stunden Zugfahrt, Montag früh um 6 in Zug und Dienstagabend um 10 war ich wieder zu Hause, aber konnte dann eben schon Wohnung suchen und wir sind quasi im Juli 96 dann als Familie, ich hatte inzwischen 3 Kinder, als Familie nach Weimar gezogen, in die Thomas-Münzer-Straße damals, eine schöne Altbauwohnung. Und meine Frau hatte gesagt, wenn ich schon mit dir in den Osten gehe, und der Osten, das ist jetzt in Anführungszeichen, dann will ich, dass wir schön wohnen. Und dann habe ich eine Weile gesucht und tatsächlich was Schönes gefunden. Mit Sauna im Keller, das war schon toll.
Mit Sauna, okay. Dann kommt jetzt der schnelle Aufguss. Und zwar so schnell wie möglich antworten. Wir machen eine Schnellfragerunde, ja?
Ich probier's.
Weimar ist für mich?
Die schönste Stadt Deutschlands.
Weimar ist zum Studieren?
Optimal.
Wenn du dir ein Land aussuchen könntest, in welchem du leben würdest?
Schweden.
Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Musik.
Und auf was könntest du verzichten?
Rechte Politiker und Extremisten. und Zecken.
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre es?
George Gershwin.
Und was würdest du ihn fragen?
Wie er so tolle Songs schreiben kann.
Gibt's eine Musikrichtung, die du gar nicht hören würdest?
Techno, glaube ich.
Welchen Job an der Hochschule würdest du gerne mal machen?
Ich würde gerne mal den Hochschulchor leiten, ja, vielleicht, ja.
Das lässt sich doch bestimmt mal einrichten. Lieber Gero, lass uns mal über die Bildungssituation in Deutschland reden. Also, wenn man in manchen Lehrerzimmern mal Mäuschen spielen würde, dann kommen da immer mal so Aussagen wie, ja, Musik, Kunst, Sport, das sind ja eigentlich nicht die wichtigsten Fächer. Viel wichtiger ist da Mathematik, Deutsch, Physik. Was entgegnest du dieser Aussage? Also klar, jeder Lehrer denkt, sein Fach ist das Wichtigste, aber welche Argumente lieferst du, um dem entgegenzusetzen?
Da stichst du jetzt in ein Hornissennest, aber man kann erstmal ganz rational antworten und sagen, es gibt ja die berühmte PISA-Studie, da wurden natürlich vor allem Sprach- und mathematische Fähigkeiten getestet, aber im Vorwort dieser PISA-Studie hat das PISA-Konsortium geschrieben, neben der hier getesteten kognitiven Realität muss genauso auch die moralisch-evaluative, also Fächer wie Ethik oder Religion oder Geschichte, sowie die ästhetisch-expressive Rationalität getestet werden. Und dazu gehören eben Fächer wie Kunst, Musik oder Theater. Und deswegen haben diese Fächer auch ihren gleichberechtigten Platz in der Schule.
Immer mal wieder wird ja diskutiert, Noten abzuschaffen, Kinder im Musikunterricht bewerten oder ein gemaltes Bild oder die Leistung im Sportunterricht. Schwierig. Was sagst du?
Man kann grundsätzlich diskutieren, ob man Zensuren in allen Fächern abschafft und zu anderen Einschätzungen von Worturteilen oder überhaupt zur Einschätzung von Lernprozessen kommt. Aber wenn Zensuren vergeben werden, dann bitte in allen Fächern. Da hat ja im Winter jetzt unser Kultusminister diese Aussage gemacht, man müsste die Noten in Sport, Kunst und Musik abschaffen, weil dort einzig Talent bewertet würde. Und wir haben sofort als Bundesverband Musikunterricht reagiert. Ich habe einen langen Leserbrief geschrieben, weil das ist natürlich eine völlig falsche Aussage, die verkennt, dass der Musikunterricht heute ein ganz anderer ist, wo nämlich wirklich Musik gelernt wird in kleinen, sinnvollen, aufeinander aufbauenden Lernschritten und man kann Musik bis zum gewissen Level genauso lernen, wie man eine Fremdsprache bis zum gewissen Level lernen kann. Und natürlich gibt es Talent oder man müsste besser sagen Begabung, die aber oft auch natürlich mit dem Milieu zu tun hat, aus dem ein Kind kommt. Also wenn ein Kind in einem Wintersportort groß wird und quasi auf Skiern groß wird und viel Sport macht, einfach weil wir immer draußen waren, und die Eltern auch Sport machen, dann ist man natürlich besser in Sport als andere Kinder. Das heißt aber nicht, dass ich unbedingt talentierter bin, sondern ich habe halt früher angefangen, das zu lernen. Und das gilt für Musik ganz genauso. Und das ist eben, vorhin sprach ich davon, dass wir kontinuierlich versuchen, den Musikunterricht zu verbessern. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Folge von Gordon mit dem aufbauenden Musikunterricht versucht haben zu erreichen, nämlich allen Kindern einen Zugang zur Musik zu gewährleisten, indem wir sie von einer usuellen, also einer Musikpraxis, die vor allem hörend in ihren Peergroups stattfindet, zu einer verständigen Musikpraxis führen. Also, dass sie in der Lage sind, später nach der Schule, wenn sie es wollen, sich in Chören oder in einer Band oder in einem Laienorchester zu engagieren oder überhaupt auf den Gedanken kommen, Instrument zu lernen. Denn diese Mär, dass es unmusikalische Leute gibt oder dass es Familien gibt, wo man traditionell nicht singen kann, das ist ein Riesenquatsch und ist auch wissenschaftlich widerlegt. Und da haben wir eine Petition gestartet gegen diese Aussage des Bildungsministers. Er hat es zum Glück auch zurückgenommen. Aber solche Aussagen, die geistern immer wieder durch die Medien und ärgern mich jedes Mal wieder zutiefst, weil es sozusagen an den Grundfesten dessen rüttelt, woran wir seit Jahrzehnten arbeiten.
Dann setzen wir mal bei dem aufbauenden Musikunterricht an. Wie funktioniert der?
Also das grundsätzliche Prinzip hatte ich vorhin schon genannt, das Lernen von Musik muss vor dem Lernen über Musik stattfinden und das Lernen von Musik sollte in sinnvoll aufeinander aufbauenden Lernschritten stattfinden. Man darf also nicht den dritten Schritt vor dem ersten tun. Das heißt zum Beispiel, dass Noten erst dann eingeführt werden, wenn man sie braucht und man vom Musizieren ausgeht. Und das heißt, dass jede Art Beschäftigung mit auch musikalischen Kunstwerken von einem Handeln, von einem Tun ausgeht. Das kann sein Bewegung zur Musik oder mit einem klassischen Stück Body Percussion mitspielen, um sich eben diese Stücke zu erschließen und dann eben den Hörsinn oder das Verständnis für diese Musik zu erweitern und dann im besten Falle eben auch in der Lage zu sein, auf den Instrumenten, die im Klassenzimmer, also im Musikraum da sind, sicher spielen zu können. Ein einen lateinamerikanischen Rhythmus ausführen zu können oder eine Reihe von Terzen spielen zu können oder was auch immer verlangt wird in dem jeweiligen Stil.
Das setzt ja aber wieder voraus, dass wir genug gute Musiklehrer haben, also prinzipiell, dass wir genug Lehrer haben. Stichwort Lehrermangel, nun ist ja das Problem nicht erst seit gestern bekannt und du bist ja schon seit etlichen Jahren auch im Bundesverband Musikunterricht. Stößt man da bei den Entscheidungsträgern, sprich Politikern, immer auf Granit?
Na, teils, teils. Es gibt schon Politiker, mit denen man ganz gut zusammenarbeiten kann, aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Politik von Wahlperiode zu Wahlperiode denkt und man sieht es ja auch beim Klimawandel jetzt. Vor 50 Jahren war der Club of Rome und jetzt wird immer noch nicht reagiert. Und im Musikunterricht, das sind ja einfache Zahlen. Man sieht, wie viele Kinder werden geboren, man weiß, wie viele Lehrer an den Schulen sind, in welchen Fächern, wie alt die sind und man weiß auch, wann die in Pension gehen. Und schon in den Nullerjahren haben die Lehrerverbände vor der Pensionierungswelle insbesondere in Ostdeutschland gewarnt, die auf uns zurollte. Und es wurde nicht reagiert, sondern man hätte frühzeitig ein bisschen Überbedarf einstellen müssen, um dann diese Situation, die wir jetzt haben, abzufedern. Aber das wurde nicht gemacht, sondern es ist ja natürlich auch ein finanzielles Problem, mehr Lehrer einzustellen, als man eigentlich in dem Moment braucht, aber um da reagieren zu können. Und das ist so ein bisschen dieses Missachten des Prinzips, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Wir haben jetzt die Not und es wurden keine sozusagen Lehrerstellen in dem Sinne angespart, indem zusätzliche Lehrer rechtzeitig eingestellt wurden. Und jetzt sind wir in einem Teufelskreis, denn die Schülerinnen und Schüler, insbesondere in der Pandemie, aber auch schon davor, sehen, was für einen harten Job die Lehrerinnen und Lehrer an der Schule haben. Und es sind immer weniger und die müssen immer noch mehr Formulare ausfüllen und dann gibt es Burnouts und da sagen viele, nee, das ist kein Beruf für mich. Da setze ich mich lieber hinter den Computer und werde Developer oder Influencer oder was weiß ich was.
Merkt man sowas dann auch bei Bewerberzahlen? Also für Schulmusik zum Beispiel, sinken die?
Ja, ja, klar. Also wir hatten vor 10 Jahren noch, hatten wir 80 bis 100 Bewerbungen. Wir hatten die größte Delle dann natürlich in der Corona-Zeit. Und jetzt geht es wieder aufwärts. Wir haben also jetzt vielleicht 15% mehr Bewerbungen als letztes Jahr. Und das ist ermutigend, aber wir müssen weiter dranbleiben. Wir müssen werben in den Landesmusikakademien, in den Gymnasien und in den Berufsfachschulen für Musik, die es leider nur in Bayern gibt. Aber das ist eine wichtige Quelle für uns, für sehr, sehr gute Studierende.
Werben ist doch ein gutes Stichwort. Dann machen wir mal einen kleinen Werbeblock. Warum Schulmusik in Weimar?
Fangen wir beim Kollegium an. Wir haben ein fantastisches Kollegium, was sich in den letzten 5, 6 Jahren extrem verjüngt hat. Wir kriegen einen neuen Supra-Prof im Oktober und da sind wir, glaube ich, jetzt personell sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben mehrere Studienreformen durchlaufen und haben jetzt auch eine ganz moderne Ausbildung, wo gerade die Digitalisierung immer mehr Raum einnimmt, in dem Maße, wo sie sinnvoll ist und ihren Gebrauchswert hat. Und wir haben wirklich hochwertige künstlerische Projekte und Ensembles, die eigentlich hauptsächlich von der Schulmusik bestickt werden. Selbst der Hochschulkammerchor ist zu mehr als 50% mit Schulmusikern besetzt. Und dann gibt es die beiden tollen Vokalensembles, es gibt die Big Band, es gibt ein Latin-Ensemble. Also man kann sich da wirklich musizieren, verwirklichen auf sehr, sehr hohem Niveau. Und dann haben wir aber für die Leute, die sich tiefergehend auch mit musikwissenschaftlichen Themen beschäftigen, haben wir das stärkste Musikwissenschaftsinstitut in Deutschland. Also das kommt dazu mit Jazz Pop und der Transcultural Musical Studies. Ist das was ganz, ganz Einzigartiges, was wir hier haben und den Studierenden bieten können.
Okay, das ist der Stand jetzt trotzdem und Musiker wissen das ja, es geht ja immer noch besser. Wohin soll die Reise gehen? Also am Institut jetzt für Schulmusik, welche Perspektiven gibt's?
Wo könnte die Reise noch hingehen? Ich habe eben Musikproduktionen angesprochen. Ich denke, was wir zukünftig auch an den Schulen brauchen, sind Leute, die sowas als Schwerpunktfach studiert haben. Also die Möglichkeit, dadurch vielleicht auch neue Studierende zu gewinnen, dass wir Musikproduktion einrichten als neue Möglichkeit des künstlerischen Schwerpunktfaches. Denn wir haben zum Beispiel inzwischen auch an den Schulen eine ganz andere Klientel, Leute, die junge Leute, 16-, 17-Jährige, die auf unglaublich tolle Weise mit Digital Audio Workstations und Musikproduktionsprogrammen schon umgehen und da auf semiprofessionellem Level arbeiten, die aber vielleicht noch nicht ganz so gut Klavier spielen, wenn überhaupt. Und mit Gesang nur so ein bisschen was am Hut haben. Die müssen natürlich einen Mindeststandard in diesen Fächern haben, aber die eben in dem Bereich Musikproduktion auch schon auf einem hohen künstlerischen Niveau sind und die, glaube ich, in der Schule auch mit Kinder begeistern können für diese neue und produktive, diesen produktiven Umgang mit Musik. Und das wäre für mich ein Feld, wo wir uns unbedingt weiterentwickeln sollten und müssten. Die Idee ist gar nicht von mir, sondern mein lieber Kollege Kai Martin hat das schon vor ein paar Jahren gesagt, Musikproduktion als Schwerpunktfach wäre ein Bereich, wo wir uns hinentwickeln sollten. Und da habe ich gedacht, ja, das ist wirklich visionär. Habe jetzt länger darüber nachgedacht und auch mit anderen Kollegen in anderen Hochschulen Gespräche geführt. Und da wird die Entwicklung hingehen und die dürfen wir nicht verschlafen.
Also vielleicht noch eine persönliche Frage zum Schluss, die mich brennend interessiert, lieber Gero. Trotz dieser ganzen Probleme, Lehrermangel, fehlendes Geld etc., woher nimmst du die Kraft, also die Hoffnung auch, vielleicht dein Optimismus, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, nach vorne zu schauen, um zu wissen, okay, es wird schon alles gut werden. Woher kommt das?
Puh, also ich meine, ich bin von Grunde auf ein Optimist, der eher das halbvolle Glas als das halbleere sieht und ja, ich will mich da nicht zu sehr selber loben, aber das gehört für mich irgendwie zu meiner Natur, genauso wie ich auch immer versuche, in Stellenausschreibungen oder Anforderungsprofile die Kompetenz Humor reinzuschreiben, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Miteinanderumgehens, dass man mit anderen, aber auch über sich lachen kann. Und wenn man diese Freude am Leben hat, dann kann man die mit ein bisschen Mühe auch in die Arbeit und die Berufswelt stecken. Das vielleicht. Sicher geht's mir gut. Ich habe keine finanziellen Sorgen. Ich habe eine tolle Familie. Ich bin gesund, ich mache viel Dinge, die mir Spaß machen und habe den besten Job der Welt. Also insofern habe ich auch eine extrinsische Motivation, mich zu engagieren.
Vielen, vielen Dank, lieber Gero, für das sehr angenehme Gespräch. Lass es dir gut gehen, ja?
Ebenso und hoffentlich bis bald mal wieder. Einen Termin kannst du schon in den Kalender schreiben. Und zwar 2029 wird die Schulmusikausbildung in Weimar 100 Jahre alt.
Den Termin merken wir uns dann alle. 2029, ja? Ist ja noch ein bisschen hin.
Listen. Der Podcast der Musikhochschule Weimar.